wie sie im Moment werden, wieder wie so ein Füllhorn, sage ich mal, werden Heizkostenzuschläge ausgezahlt. Und das ist für mich, was machen wir jetzt? Wir müssen den Bürger beruhigen und jetzt kriegen sie erstmal. Aber im Endeffekt, es bringt uns doch nicht weiter. Wir zahlen immer. Und das ist einfach nicht in Ordnung.
Frau Renau, Sie haben das Glück oder das Pech, das weiß ich noch nicht. Das neben Ihnen ein Mensch sitzt, nämlich der Herr Hüter. Der war schon mal hier. Das ist ein netter Mensch, aber der scheut sich auch nicht, Unpopuläres zu sagen und Ihnen zu widersprechen oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Er guckte aber so bei diesem Satz, die breite Masse zahlt immer.
Ja.
Zu widersprechen oder nicht? Jetzt bin ich gespannt, Herr Hüter.
Naja, also wenn wir isoliert die Steuerlast uns anschauen, natürlich ist die durch die Bindung an das Arbeitseinkommen in den über 40 Millionen Erwerbstätigen verankert. Das kann gar nicht anders sein. Die Frage ist nur, gehen wir mit den Steuereinnahmen gut um? Das ist die eigentliche Frage. Und ich glaube, da sind wir wieder beieinander. Wenn wir nicht mit den Steuereinnahmen gut umgehen, dann haben wir was Ordentliches gemacht. Ja. Und da müssen wir aber auch eine Sache der Politik konzidieren. Wir haben nicht wirklich ein so klar einfach konstruiertes System der sozialen Sicherung, wo man dann jetzt sagt, für diese Krise haben wir das Instrument. Wir haben das übrigens auch schon gemerkt in der Pandemie. Da hat uns ein Instrument geholfen, das Kurzarbeitergeld. Das war sozusagen die Silver Bullet, wie man so schön sagt, die Silberkugel. Das hilft und das hat auch tatsächlich die größte Wirkung erzielt mit den über knapp 30 Milliarden, die wir da verfügbar gemacht haben. Hier geht es jetzt ja um die Frage, wie erreichen wir die Haushalte? Und das Problem ist, wie erreiche ich Rentnerhaushalte? Mit wem mache ich das eigentlich? Zum Teil nicht mehr in der Besteuerung. Also kann ich es über das Finanzamt nicht abwickeln. Also es sind so ganz praktische Dinge. Ich möchte einfach für dies da auch ein Verständnis werben, dass Politik auf der Suche ist, die kluge und richtige Lösung zu finden.
Da gibt es eine Nummer. Ja. In Spanien
haben wir
heißt
auch.
Die nie.
Die haben wir ja auch, die Steuer. Aber die ist bei uns noch nicht mal mit der Kontonummer verbunden.
Die ist nicht mit der Kontonummer verbunden. Das ist ja das große Problem. Ja. Das hat auch Habeck ja erkannt schon vor einem Jahr. Wie kriegen wir das Geld an die Leute? Wir sind da Steinzeit. Also da müsste jemand von der Regierung bei Ihnen das Geld vorbeibringen. Wir sind da tatsächlich im Hintertreffen.
Es passiert aber auch nichts. Also das mit der Steuer-ID und der Kontonummer, da gibt es auch irgendwas im Koalitionsvertrag dazu. Ja. Es gibt seit Februar eine Studie dazu, wie das funktionieren kann von der Verwaltungshochschule Speyer. Und da hätte man jetzt mal die 6 Monate nutzen können über den Sommer, um zu sagen, so jetzt haben wir das Konzept und jetzt wird es ausgerollt.
Wir haben die ganz großen Fragen besprochen, gehen daher auch noch mal daran. Aber jetzt sind wir bei den scheinbar kleinen Fragen, die aber die je Einzelnen, die zum Beispiel nicht wissen, wie kommen sie über den Winter, mehr bewegen vielleicht als die großen Fragen. Hier ist eine davon.
Der Wohnungskonzern Vonovia hat angekündigt, die Heiztemperaturen in seinen Wohnungen ab Herbst in der Nacht auf 17 Grad abzusenken. Betroffen davon hunderttausende Mieter. Zwei davon sind Jörg und Birte Buchwalz aus Kiel. Sie haben sich bei uns gemeldet. Die beiden leben mit ihren zwei Söhnen in einer Vonovia-Wohnung und sie sind Frühaufsteher.
Mein Wecker, der erste, klingelt um 4:30. Ich bin normalerweise 4:40 im Bad, würde dann im Winter ja wirklich immer ein kaltes Badezimmer reinkommen, weil unser Badezimmer auch eine Außenwand hat.
Ja, wenn es zu kalt ist, muss man einen Heizlüfter aufstellen, aber das wäre kontraproduktiv.
Frage an die Runde.
Unter welchen Voraussetzungen ist es für uns machbar, die Miete zu kürzen, wenn ich morgens immer in ein eiskaltes Badezimmer gehen muss?
Und wir fragen nicht die Runde, sondern den Spezialisten. Herr Sieverding, kann die Familie Buchwalz ihre Miete kürzen, wenn Vonovia tatsächlich da sagt, 17 Grad, egal wann du aufstehst?
Schwierige Frage, keine einfache Antwort. Rechtlich nicht ganz geklärt. Es gibt dafür keine gesetzliche Temperaturvorgabe. Es gibt verschiedene Urteile dazu mal. Eins sagt so irgendwie 18 Grad, aber das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie schwierig, auch langwierig, Mietminderung. Da gibt es klare Sachen, wenn die Heizung ganz ausfällt oder so, dann kann man die Miete mindern. Aber wenn man jetzt morgens um 4.30 Uhr für anderthalb Stunden dann noch ein Grad weniger hat, ich hoffe oder...
Warum macht Vonovia das überhaupt?
Ich habe mich vor allen Dingen gefragt, warum die das machen, weil natürlich erwartbar ist, dass es eine Riesenaufruhr und Shitstorm und Imageproblem gibt. Sie machen das nicht um Energie zu sparen, sondern die machen das, weil sie Sorgen haben, dass ihre Mieter das nicht mehr bezahlen können. Und alles, was sie an Gas sparen, bleibt natürlich auf ihrer Seite. Das steckt offensichtlich dahinter. Aber ich verstehe es auch nicht, gerade weil es hier um 0,5 oder ein Grad geht, so wichtig das auch ist.
Eine Zuschauerfrage. Wir haben die mal gesammelt und verdichtet.
Sehr gerne.
Das machen nicht nur komische Sachen in der Pipeline. Und das ist genau die Frage. Irgendwann schlagen die hohen Energiepreise auf die Mieter durch, dann kommen gepfefferte Heizkostenabrechnungen. Was passiert, wenn die Mieter das dann nicht zahlen können? Das, wofür Vonovia vielleicht Angst hat.
Ja, dann wird es wirklich unlustig. Es ist so, wer 2 Monate lang Mietrückstand hat, und das sind ja auch die Abschläge und dann die Nebenkosten, die darüber abgewickelt werden, der steht vor der Kündigung. Das muss man klar so sagen. Wer 2 Monate nicht zahlt, das wird dann nicht... Das wird dann nicht.
Gasrechnung, Putin, egal.
Wer 2 Monate seine Miete nicht zahlt, dann, das ist zumindest rechtlich, dann wird es eng. Und deswegen ist das die große Herausforderung auch an die Politik, das zu verhindern. Weil bei uns in den Beratungsstellen stehen jetzt schon die ersten Menschen mit ihren ersten Bürgerinnen, mit ihren Preiserhöhungen und sagen, ich habe das verfügbare Geld gar nicht. Wie soll ich das bezahlen?
Was sagen Sie denn dann?
Ja, schwierig. Wir gucken natürlich erstmal, wie die Gesamtsituation aussieht. Und dann merken wir aber recht schnell, da ist nicht mehr Einkommen, was man umschichten kann. Manchmal kann man noch einen Handyvertrag oder eine überflüssige Versicherung rausnehmen. Aber dann kommt man sehr schnell an den Punkt, dass man Wohngeldbezug möglicherweise bei Rentnerinnen möglicherweise über eine Grundsicherung nachdenken, falls das nicht schon längst alles der Fall ist. Also da gibt es einen Teil Sozialsysteme, aber die Erwartungen und auch der Druck auf dieses dritte Entlastungspaket, was Herr Döhr angekündigt hat, die sind schon sehr, sehr groß. Und
das,
ja, es wird jeden Tag mehr, wirklich. Das es wird Zeit.
Nächste Frage. Wann kann ein Vermieter von mir verlangen, dass der Abschlag für Heizung und Warmwasser erhöht wird? Jetzt schon.
Wenn er selber die Preiserhöhung bekommen hat. Einige Vermieter versuchen sich schon mal so ein Budgetpolster zu verschaffen, wenn sie selber auch noch gar nicht die Preiserhöhung von ihrem Stadtwerk oder so bekommen haben. Das mag durchaus ja auch plausibel sein, aber rechtlich ist es klar, die Verbraucher, die Mieterinnen sollten sich Geld zur Seite legen, auf jeden Fall. Aber an den Mieter, an den Vermieter überweisen, wenn er sagt, hier, das ist die Preiserhöhung und wir berechnen den Abschlag
noch. Es gibt ja Mieter, die haben eine eigene Gastherme zum Beispiel und beziehen Gas direkt vom Versorger. Kann der verlangen, wir wissen, was kommt, bitte erhöhe jetzt schon mal deine Vorauszahlung?
Der kann die Preise erhöhen. Wenn er die Preiserhöhung nur ankündigt oder nicht, noch nicht umsetzt, sondern nur sagt, zahlt schon mal mehr, warum sollen die Haushalte dem Versorger ein kostenloses Darlehen, nichts anderes ist das ja, geben? Aber viele Haushalte haben schon die erste Preiserhöhung bekommen. Bei Gas Verdopplung bis Verdreifachung, bei Strom steuern wir auf auch mittelfristig eine Verdopplung zu. Das ist schon sehr dramatisch.
Noch eine Frage einer Zuschauerin, die stellt sie am besten selbst.
Unsere Zuschauerin Melanie Bernhardt aus dem Kreis Neuwied ärgert sich über den Zustand der Gasheizung in ihrem Mietshaus.
Ich habe in der letzten Heizperiode schon kaum geheizt und sehr hohe Kostensteigerung gehabt. Das wird im nächsten Winter sicher noch schlimmer werden, sodass ich mich frage, wie das noch zu stemmen ist. Meine Frage wäre, warum werden Vermieter nicht dazu gezwungen, gesetzlich die Heizungen zu modernisieren und energetisch zu sanieren.
Herr Sieverding.
Ja, das ist jetzt auf jeden Fall mal eine spannende Frage. Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, wir waren bei der Energiewende zu langsam. Und Energiewende ist nicht nur Ausbau der Erneuerbaren, sondern Energiewende ist eben auch Energieeffizienz, alte Heizungen. Es gibt eine rechtliche Handhabe überhaupt, 30 Jahre alte Heizungen und da auch noch nicht mal alle, sondern nur bestimmte Typen, die müssen dann nach 30 Jahren wirklich erneuert werden. Aber ansonsten gibt es keine rechtliche Handhabe der Mieter, im Gebäudebestand vom Vermieter was zu verlangen. Das hat natürlich auch einen Grund, weil man dann sagt, dann werden die Mieten teurer und bei angespannten Wohnungsmärkten ist das dann schwierig. Das stimmt, aber man hätte es trotzdem auch auf Sicht, weil klar war, dass wir dann einen unsanierten Gebäudebestand haben und da mehr machen müssen, hätte man da auch leichte, Daumenschrauben ist jetzt das falsche Wort, aber eine leichte Motivation der Vermieter erhöhen können, da etwas mehr zu machen.
Hier noch eine Frage, da schwingt Sorge mit. Und wenn Menschen vom Stromversorger zum Beispiel hohe Nachzahlungen in Rechnung gestellt bekommen, Sie haben das ja schon geschildert, und die können dann nicht bezahlt werden, kann der Versorger dann den Strom und das Gas abstellen? Also du hast die Wohnung noch, aber...
Ja. Das können die, das machen die sogar 300.000 Mal in Deutschland durchschnittlich in den letzten Jahren.
Was prozentual nicht so viel ist, glaube ich.
Nee, das sind so 0,5-0,7%. Aber Stadtwerke erzählen mir jetzt auch, dass sie mit 5-10% der Haushalte rechnen, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können und die theoretisch gesperrt werden müssen, abgesehen davon, dass es gar nicht Handwerker gibt, um das zu sperren und zu entsperren, ist das natürlich auch eine Frage für die Stadtwerke von Liquidität, aber für die Haushalte natürlich auch, weil die wollen das ja eigentlich. Und wenn jetzt die Preise steigen, jetzt bin ich wieder beim dritten Entlastungspaket, und das eben, lange haben wir über Gas gesprochen, ist, wir merken jetzt auch, gerade wenn man sich die Großhandelspreise für Strom anguckt, die in den letzten zwei Wochen unheimlich auch stark zugenommen haben, wir steuern auch klar auf eine Verdopplung der Strompreise zu.
Ja, unsere Zuschauer, vielen Dank, Herr Sieberding, für die Auskünfte. Unsere Zuschauer machen sich auch grundsätzlich Gedanken. Wir gehen gleich in die Runde zurück, nehmen da aber einen Aufreger mit. Da gibt es nämlich mehrfach diesen Vorschlag.
Nord Stream 2 sofort zulassen und Sanktionen gegen Russland beenden. Öffnet endlich Nord Stream 2.
Nord Stream 2 ans Netz, Sanktionen weg. Preise beruhigen sich dann.
Und auch für FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist klar:
Es gibt keinen vernünftigen Grund, Nord Stream 2 nicht zu öffnen.
Es gibt keinen vernünftigen Grund, Nord Stream 2 nicht zu öffnen, sagt Wolfgang Kubicki. Herr Dürr, fällt Ihnen ein Grund ein?
Ja, und zwar, dass über Nord Stream 1 ausreichend Gas nach Deutschland kommen könnte. Es mangelt nicht an Leitungskapazitäten derzeit. Wir haben verschiedene Pipelines, insbesondere Nord Stream 1, die voll funktionsfähig sind. Da werden immer wieder Gründe vorgeschoben. Das ist am Ende, wie wir es bei Getreide gemerkt haben, bei vielen anderen Dingen, das sind sozusagen kriegserpresserische Mittel, die Putin einsetzt.
Das weiß Wolfgang Kubicki da auch alles. Der ist doch nicht doof.
Ja, Wolfgang Kubicki hat ja nicht nur das vorgeschlagen. Er sprach im Interview, auf das sich dieses Zitat bezieht, ja ausdrücklich davon, Laufzeitverlängerung. Ich habe es vorhin gesagt, würde die Preise entspannen. Er spricht davon, dass wenn wir LNG-Gas importieren, dass wir nicht nur das machen müssen, sondern in Deutschland auch über die Exploration von Gas reden müssen. Auch das würde die Märkte entspannen. Insofern ist das ein Vorschlag, den ich an der Stelle nicht teile, weil ich nicht sehe, dass das irgendwas bringen würde. Davon abgesehen, unsere europäischen Partner verlassen sich darauf und wir müssen uns auf unsere europäischen Partner im Winter verlassen, dass wir gemeinsam die Sanktionen tragen.
Frau Mohamed-Elli, was halten Sie denn als Fraktionschefin der Linkspartei von der Idee, Nord Stream 2 zu öffnen? Da gibt es ja viele Befürworter, gerade auch im Osten.
Also ich weiß, dass Nord Stream 2 aus politischen Gründen nicht geöffnet werden soll. Das ist ja auch der Grund, warum Wladimir Putin das gerne hätte, weil das ja sozusagen ein Symbol wäre, mit dem er zeigen kann, da, was ich alles kann, da habe ich die jetzt erpressen, jetzt müssen sie das machen, was ich sage. Das heißt, aus politischen Gründen ist das für mich total nachvollziehbar, dass man Nord Stream 2 nicht öffnet. Allerdings finde ich, wenn wir in die Situation kommen, dass wir ernsthaft vor der Frage stehen, Gasengpässe oder Nord Stream 2, dann muss man darüber reden und darüber auch nachdenken.
Wie nennen Sie das denn? Kapitulation vor Putin oder Anerkennung der Gegebenheiten?
Nein, ich würde
oder
das,
Opportunismus?
Was ich das nennen würde, wenn man dann, ich sage ja nicht, dass wir es tun sollen, ich hoffe auch nicht, dass die Situation eintritt, aber es gibt eine Verantwortung, die Politik auch hat für die Versorgung der Menschen
also
in Deutschland.
Also sagen Sie doch, dass man es dann tun soll im Extremfall.
Nein, was ich sage ist, es darf kein Tabu sein. Man muss dann darüber reden. Aber ich sehe das im Moment nicht, denn Sie haben es ja richtig gesagt. Nord Stream 1 ist möglich, dadurch das Gas zu bekommen. Dass es nicht geschieht, ist politischer Druck, der da ausgeübt wird. Das heißt, man muss die Gespräche führen und versuchen, dieses Problem auf diese Art und Weise zu lösen. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, wenn wirklich die Frage gestellt wird, entweder durch Nord Stream 2 oder es gibt kein Gas mehr, ja, dann durch Nord Stream 2. Aber es wäre nicht meine favorisierte Lösung wegen des politischen Signals.
Ja, und dann stellen Sie neben Nord Stream 2 ein Kerzchen auf, dass Herrn Putin dann nicht einfällt, dass da auch eine Turbine gar nicht so neu war, wie er gedacht hat.
Herr Blasberg, es geht mir nicht darum, das irgendwie zu beschönigen, was Herr Putin macht, sondern es geht mir darum, darzustellen, was geschieht, wenn die Situation eintritt, dass wir eine Gaslücke haben. Die Folgen in Deutschland wären verheerend und das muss man verhindern. Und da muss man eben die Wege gehen, die notwendig sind. Aber ich sage es nochmal, ich wünsche mir das nicht, weil ich schon sehe, welches Signal das wäre Richtung Russland, das wäre ein verheerendes.
Warum atmen Sie so schwer, Herr Hüther?
Naja, weil ist ja auch alles
dafür gibt's
ja
Frage stellen
Sie gehört, ne? Ja, schon. Aber Das ist ja kein Grund, das Argument deswegen zu verändern. Ich glaube, der Punkt ist, wir verlieren auch die Solidarität in Europa. Ja. Es gibt einen europäischen Notfallplan Gas ebenfalls. Und da ist zum Beispiel auch eine Versicherung drin, dass wenn die geschützten Bereiche, die privaten Haushalte, sozialen Einrichtungen in einem Land nicht mehr ausreichend versorgt werden können mit Gas, dann versuchen wir das in Europa zu verteilen. Das setzt aber voraus, dass alle auch diesen Solidaritätsgedanken gemeinsam pflegen. Also das ist das eine. eine. Und das andere ist, es ist überhaupt gar keine strategische Alternative. Weil Putin hat ja nicht das Interesse, immer zu sagen, wir geben euch Gas oder das müsst ihr nur öffnen, sondern er will doch Unsicherheit organisieren. Er macht doch nichts anderes, als jeden Tag Unsicherheit organisieren. Bisschen rauf, ein bisschen runter, irgendeine blöde Turbine findet sich da.
Ende August wieder 3 Tage
Wartung. Genau, Ende August bis Anfang September 3 Tage. Dann sitzen alle wieder davor und sagen, ja, ob er wohl auch am 2. September wieder oder wann das dann ist, anschaltet. Das strategische Überlegung für ihn ist doch Unsicherheit. Das ist das, was uns am meisten schädigt. Wenn Unsicherheit groß ist, steigen die Preise, dann werden die Märkte Risikoprämien fordern. Das wird er bei Nord Stream 2 genauso machen. Deswegen verstehe ich Kubicki wirklich nicht, wie er auf diesen Gedanken kommen kann. Und manche ja auch, wir haben jetzt einen Brief, konnte man öffentlich lesen, eine Handwerkskammer aus Halle, im Bundeskanzler, also wir müssen jetzt mal alle Sanktionen aufheben. Ich meine, das ist alles einer Kriegssituation geschuldet, auf die wir antworten, auf die wir europäisch und transatlantisch antworten. Und das ist auch der Verbund der Solidarität, den wir auch mit der Ukraine haben.
Frau Rönnaut, dieser... Frau Rönnaut, dieser Krieg dauert jetzt schon mehr als ein halbes Jahr. Und wir kriegen jetzt auch zu spüren, was das für unseren Winter bedeutet, für den Wohlstand. Herr Hüther hat am Anfang der Sendung von dauerndem Wohlstandsverlust gesprochen. Wie schwer ist es für Sie, die wirklich nicht viel zuzufüttern hat, wie schwer ist es für Sie, immer daran zu denken, wir machen das Ganze auch für die Menschen in der Ukraine?
Da bin ich wirklich einer Meinung, weil wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Ich möchte auch nicht frieren im Winter, aber es geht einfach nicht. Wir müssen wirklich dann in Europa zusammenhalten. Ich glaube, jeder ist bereit, gewisse Einschränkungen zu machen.
Würden Sie das auch an Ihrem Telefon sagen, wenn da die 92-Jährige sagt, ich habe Existenz?
Doch, ja.
Behalten Sie,
ja,
halten Sie
das würde ich auch sagen, aber ich würde es ihr wirklich intensiv erklären. Ich würde es ihr jetzt nicht sagen, pass auf, das ist jetzt so, da musst du jetzt mit leben. Ich würde es ihr erklären, weil für mich und auch für die anderen, und ich glaube, das ist auch für die Senioren, es geht um unsere Freiheit. Und das ist das höchste Gut. Und das würde ich auch am Telefon sagen, Sie müssen jetzt nicht 3 Pullover anziehen, aber wir müssen ein kleines bisschen die Heizung runterdrehen, damit wir hier weiter einigermaßen leben können.
Dankeschön für diese Runde. Darf ich, komme gleich zurück. Das ist nicht zu toppen. Ich möchte unsere Zuschauer mit einbeziehen. Brigitte. Bitte.
Ja, diese große Frage, wie sollen wir das schaffen, die stellen die sich natürlich auch. Und wenn es um Ratschläge geht, dann sind sie ganz kritisch, besonders wenn das Ratschläge sind von Menschen, Politiker, Politikerinnen, die sicherlich ganz gut verdienen. Da fragen wir, was ist diese Nummer mit dem Waschlappen, ist auch bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Aufreger. Petra Bitz schreibt, kalt mit dem Waschlappen waschen, Decken und dicke Pullis im Winter tragen. Wir sind zwar nicht gut verdient wie diese Leute, aber blöd sind wir nicht. Wer nicht so viel hat, der weiß, wie und wo man sparen kann. Wir bekommen auch ganz viele Meinungen nochmal dazu, dass es nicht nur um Gas geht, es geht auch um Öl, es geht auch um Holzpellets, wo die Preise steigen. Und dazu haben wir einen Anruf bekommen von unserer Zuschauerin Hannelore Wollmann. Sie hat uns angerufen aus Neumark in Sachsen, erinnert nochmal daran, dass die Ölpreise steigen und sagt, von meiner kleinen Rente kann ich diese Preise nicht mehr zahlen und nu muss ich und viele andere jetzt im Winter frieren. Da hilft auch kein Waschlappen.
Den haken wir jetzt mal ab.
Den haken wir
ich
jetzt.
Glaube, der Kretschmann hat die auch alle aus dem Fenster geschmissen.
Genau. Dabei. Auf jeden Fall machen sie Kassensturz, unsere Zuschauer, und überlegen sich, wie viel habe ich denn und wie viel bleibt mir davon. Babette Paulo schreibt, 1600 Euro netto. Bis dato bin ich damit ganz gut hingekommen. Bekomme ich auch was? Ansonsten mache ich auch mal auf Arbeitslos und später dann auf Bürgergeld, denn die haben alle mehr Geld zum Leben als ich ab Januar. Es gibt den Vorschlag zu sagen, legt Geld zurück, das ein oder andere Nettogehalt. Ja, kann man das denn überhaupt schaffen? Kerstin Kneip, unsere Zuschauerin, ist da skeptisch und sagt, viele Familien werden die Teuerung der Inflation schon nicht mehr schaffen. Und dann drückt man ihnen noch diese Umlagen auf. Die allermeisten haben die letzten Jahre keine Rücklagen bilden können. Und dann noch mehr zu sparen, das wird verdammt nochmal schwierig. Wir haben aber auch konstruktive Zuschauer, die sagen, was können wir denn machen? Vielleicht müssen wir mal ein bisschen überlegen. Andreas Brandt sagt, lasst uns den indirekten Energieverbrauch senken. Wenn Mittelschicht, und ich zähle mich dazu, und Oberschicht den nicht lebensnotwendigen Konsum reduzieren, sinkt der Energiebedarf massiv. Also mal ein Pullover weniger, regionales Obst und vielleicht auch mal nicht in den Urlaub fahren. Da gibt's aber auch Widerspruch im direkten Austausch unserer Zuschauer. Und das ist hier die Stimme von Monika Wiegand. Sie schreibt direkt als Antwort, ich würde dieses Jahr sogar auf den Weihnachtsbaum verzichten, wenn es gegen Stromengpässe helfen würde, aber es hilft genau null. Hey,
Steilvorlage. Hast du noch einen, sonst würde ich gerne.
Ich habe noch was über Nord Stream 2, aber...
Haben wir gerade drüber geredet. Lass uns doch bei der Weihnachtsbeleuchtung bleiben. Es ist August, ich weiß, aber schon fragt man sich, ist es nur Symbol? Oder ist es tatsächlich auch eine echte Einsparung, wenn man jetzt sagt, Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr nicht, Weihnachtsmärkte weiß man nicht so genau.
Stimmungsvolle Beleuchtung. Für 74% der Deutschen ein wichtiger Bestandteil der Weihnachtszeit. Darum knipsen sie Milliarden Lämpchen an und benötigen dafür 623 Millionen Kilowattstunden Strom. Allein fürs private Schmücken. So viel Strom wie gut 200.000 Haushalte in einem ganzen Jahr. Wie viel Strom die deutschen Städte für ihre Weihnachtsbeleuchtung verbrauchen, ist nicht bekannt. Aber einige Kommunen und Werbegemeinschaften wollen trotzdem schon ein Zeichen setzen und stellen dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung ab, darunter Mönchengladbach.
Wir gehen mit gutem Beispiel voran, wenn wir hören, dass es in anderen Städten zu Schließungen von Freibädern kommt, Hallenbäder runtersetzen von Temperaturen, dann ist, glaube ich, eine Weihnachtsbeleuchtung ein relativ geringes Übel, um an der Stelle mal zu verzichten.
Herr Dürr, die vergangenen Winter waren dunkel, jedenfalls gefühlt wegen Corona. Ist es eine kluge Idee, wenn man die Menschen auch bei der Stange halten will, jetzt schon zu sagen, Weihnachtsbeleuchtung gedimmt oder gar nicht?
Also es müssen Kommunen entscheiden, das ist das Wichtigste. Das ist nichts, was man zentral entscheiden muss.
Haben Sie eine Meinung?
Ja, ich habe eine Meinung, und zwar da, wo es nicht notwendig ist, sollte jeder sparen, auch Kommunen. Aber ich will darauf hinweisen, dass es auch Plätze, gerade in größeren Städten, gibt, die aus schon Gründen der Vorbeugung von Kriminalität beleuchtet werden müssen. Also insofern bitte die Entscheidung vor Ort in der Kommune lassen, nicht zentral steuern.
Herr Hüther.
Ich bin da ehrlich gesagt hin und her gerissen, weil das, was Sie angedeutet haben, wir haben 2 Jahre erlebt, wo wir den öffentlichen Raum als Zusammentreffen der Menschen eigentlich nicht nutzen konnten durch die Pandemie. Und wenn wir es zulassen, dass durch das, was Putin da als Menschenverbrechen organisiert, das Kriegsverbrechen, dass es sozusagen auch die Lebensbedingungen bei uns so nachhaltig in allen Dimensionen ergreift, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie die Existenzgrundlagen gesellschaftlich miteinander so in Frage stellen. So wichtig ist auf der einen Seite, das wollen wir auch tun, das ist auch besprochen worden, die Haushalte handlungsfähig zu halten mit gezielten Transfers, das muss angemessen sein, es gibt, glaube ich, überhaupt gar keinen Dissens hier am Tisch, aber wir müssen auch darauf achten, dass wir unser gesellschaftliches Miteinander möglich halten. Dazu gehört Weihnachten auch im öffentlichen Raum. Und ich meine, Gemeinden, die ihre Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt haben, haben schon andere Möglichkeiten. Deswegen, ja, das sollen die Kommunen entscheiden. Ich persönlich finde nicht, dass das den zentralen Hebel darstellt.
Okay, der letzte Satz zeigt die Richtung. Frau Rönnau, wie ist das bei Ihnen?
Also ganz ohne Weihnachtsbeleuchtung fände ich nicht gut. A, es ist richtig, es ist ein Sicherheitsproblem. Wir müssen ja nicht jetzt...
Es ist auch ein Stimmungsproblem. Sicherheitsproblem ist ja nochmal was anderes. Also die Frage ist, wir wollen offenbar ja alle Solidarität erhalten, aber kann man die dadurch erhalten, dass man sagt, nee, auch da müssen wir jetzt einfach vorsorglich eine Nummer runterschrauben?
Eine Nummer runterschrauben finde ich gar kein Problem, aber es tut der Seele gut und es ist wichtig für das Gemüt, dass wir ein kleines bisschen Weihnachtsbeleuchtung haben. Es muss jetzt nicht, wer weiß, wie erstrahlen, aber ganz ohne, nein, das fände ich nicht gut.
Möchte dem jemand hier widersprechen, Frau Mohamed Ali? Oder?
Sehe ich ganz genauso. Das ist auch was man individuell lösen kann. Es kommt ja in dieser Weihnachtszeit noch erschwerend die verrückte Fußballweltmeisterschaft hinzu, was ja auch eine Odyssee wird.
Richtig.
Wo man dann als Fan überhaupt gucken kann oder möchte oder eben sich mit denen trifft, die das alles komplett boykottieren. Das ist sowieso emotional nochmal, gerade für Fußballbegeisterte, eine besondere Situation.
Wohin steuert dieses Land? Weihnachten ist eine weiche psychologische Frage. Die Bürger müssen mitziehen, sonst wird es eng. Das ist klar. In dieser Situation kommt der Aufruf zu Montagsdemonstrationen aus Ihrer Partei, Frau Mohamed Ali, aus der Linkspartei.
Der Ostbeauftragte der Linkspartei, Sören Pellmann, fordert:
Es braucht neue, lautstarke Montagsdemos, wie damals gegen Hartz IV.
Und auch der Parteivorsitzende ist für Proteste.
Wir als Linke streben an dieser Stelle an, auch einen heißen Herbst der Proteste gegen die soziale Kälte der Bundespolitik zu organisieren.
Frau Mohamed Ali, wenn ich Sie richtig verstehe, beklagen Sie ja immer eine Spaltung der Gesellschaft. Wenn Sie jetzt, wenn Ihre Partei zu solchen Demonstrationen aufruft, dann sind Sie der Spalter, oder?
Nein, also ich denke, dass wir an der Stelle einen notwendigen Protest artikulieren. Denn wir erleben es, dass immer mehr Menschen, das ist ja auch eingangs auch gesagt worden an vielen Stellen, größte Sorge haben, mit den Belastungen nicht mehr klarkommen, Angst haben müssen, dass in den Wohnungen Strom und Gas abgeschaltet wird. Das ist ja eben auch noch mal rausgekommen. Das heißt, wir reden hier über reale Not. Und das muss man artikulieren. Und dagegen zu protestieren, finde ich völlig richtig.
Wie viele Wochentage gibt es nach meiner Rechnung? 7.
Ja.
Demonstrationen auch gegen soziale Missstände ist ein wunderbares Recht in dieser Demokratie. Aber der Montag ist als Demotag besetzt, gerade in Ostdeutschland, wo Sie noch Wähler haben, von Querdenkern, Pegida, von Rechtsextremen.
Wo wir noch Wähler haben,
viele Wähler haben. Ich habe das Wort viele vergessen. Sie reihen sich da jetzt ein.
Nein.
Fällt
wir
Ihnen das leicht?
Nicht bei Pegida ein. Also ich bitte Sie. Nein. Der Sören Pellmann hat es doch ganz klar gesagt, diese Montagsdemonstrationen sollen erinnern an die Hartz-IV-Proteste. Gerade in Ostdeutschland haben Montagsdemonstrationen eine ganz andere Tradition. Dass die Pegida das jetzt gekauft hat, das muss man ja nicht auf sich sitzen lassen. Und das, wir reihen uns in keiner Weise, also ich bitte Sie, bei Pegida ein. Das ist ja absurd.
Wie wollen Sie das denn trennen? Also es gibt ja Aufrufe.
Und Pegida.
Es gibt ja Aufrufe von AfD, von Pegida, von anderen auch montags. Sagen Sie dann, wir marschieren auf der linken Bürgersteigseite und die anderen auf der rechten?
Wir haben jetzt für diese erste Veranstaltung, das ist eine Kundgebung, haben wir angemeldet als Linke. Wir sind im Gespräch mit vielen Bündnispartnern, dass wir das auch gemeinsam mit veranstalten, mit einem Bündnis gegen Armut, mit Sozialverbänden. Wir reden über die Inhalte und wir reden darüber, dass wir uns eine größere Umverteilung wünschen, was das Thema Übergewinnsteuer angeht, was größere Entlastung für Bürgerinnen und Bürger angeht.
Warum trauen sich denn nicht die Kraft zu, das an einem eigenen Tag zu organisieren?
Wissen Sie, also ich weiß es nicht, wenn Sie sagen, wenn wir es am Dienstag machen, das ist für Sie besser, dann rede ich nochmal mit Sören Pellmann, ob wir es auf Dienstag verlegen, aber darum geht es ja nicht.
Dann kann man montags hart aber fair gucken, das ist der einzige Grund.
Da haben Sie recht, wobei wir um diese Uhrzeit ja nicht mehr demonstrieren. Nein, Sie wissen doch, dass die Montagsdemonstrationen, gerade in Ostdeutschland, und Sören Pellmann ist unser Ostbeauftragter, er ist auch Ostdeutscher, ich selber bin das nicht, und da traue ich ihm auch die Sensibilität zu, die ich vielleicht an der Stelle nicht habe. Das hat in Ostdeutschland eine ganz besondere Bewandtnis, und darauf spielt er an, nicht wegen Pegida, sondern wegen der vorherigen Montagsdemonstrationen, die es gab, auch anknüpfend an den Hartz-IV-Protest, weil wir in einer Situation sind, die in der unserer Ansicht nach der Protest gegen die soziale Kälte wirklich eine andere Dimension haben sollte.
Also wir wissen ja, auf was das hinauslaufen wird. Ein Auftakt hat es ja gegeben, als Olaf Scholz geredet hat in Ostdeutschland. Da hat ja die Linkspartei Seit an Seit mit der AfD demonstriert.
Das ist nicht wahr, Herr Dürr.
Das muss man in der Deutlichkeit mal sagen.
Wir haben noch nie Seit an Seit mit der AfD. Worüber reden Sie denn da?
Sie waren zum gleichen Zeitpunkt auf der Straße. Es waren sogar ähnliche Rufe. Und wir wissen, um was es gehen wird, wenn wir nämlich in Berlin über das dritte Entlastungspaket reden werden.
Es ist unglaublich, dass Sie diesen Prozess diskreditieren wollen. Das lasse ich nicht sitzen. Wir haben niemals mit der AfD zusammen demonstriert. Niemals. Wie kommen Sie darauf?
Sie müssen sich schon überlegen, wenn Sie zur gleichen Anlass unter den gleichen Themen auf der Straße sind mit denen.
Und die gleichen Themen? Also Entschuldigung, ist Ihre Antwort, dass man den Protest rechts überlassen soll, oder was?
Man kann natürlich auch dazwischen.
Ja, aber das ist eine Unverschämtheit. Sie müssen mal so sagen, Sie haben gerade Pause, wir hatten mit der AfD demonstriert. Wir haben
Sie
nie mit der
auf
AfD
der gleichen
demonstriert.
Veranstaltung, Frau Memmingen.
Versuchen Sie mal schlicht einzugreifen. Es knüpft an die Frage, wenn man an einem Tag, wo man weiß, wer da auf der Straße ist und auf welcher Straßenseite der unterwegs ist, kann das passieren.
Die Montagsdemonstrationen haben eine lange Tradition in Ostdeutschland. Es geht nicht nur um Pegida.
Haben Sie nicht gemeint? Wir haben einen Faktencheck und gucken mal, auch wo Parolen ähnlich sind, können Sie morgen nachgucken. Dann können wir uns jetzt an dieser Stelle beruhigen.
Ich würde aber ganz gerne den inhaltlichen Punkt noch unterstreichen, weil es ja um das dritte Entlastungspaket gehen wird, wenn die Linkspartei und andere dann in Ostdeutschland und woanders...
Die Beruhigung hat geklappt, das meinte ich damit.
Dankeschön. zu Demonstrationen aufrufen wird. Und da waren gerade im Einspieler und auch bei den Zuschauerbefragungen ja Menschen der Mitte, nämlich Einkommensbezieher. Da war jemand, der gesagt, ich verdiene 1.600 Euro netto. Und genau darum wird es eben auch gehen. Neben der Frage, was können wir für Wohngeldbezieher machen, aber müssen wir im Entlastungspaket auch darüber reden, was die 48 Millionen Menschen der Mitte, die Einkommensteuer zahlen, entlastet werden. Auch die dürfen nicht zusätzlich im Steuersystem belastet werden. Dagegen, und das wollte ich sagen, Frau Mohamed Ali, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, aber das wollte ich unterstreichen. Genau dagegen hat die Linkspartei ja schon zu Protesten aufgerufen, dass wir die Mitte der Gesellschaft über einen Inflationsentlastungsausgleich,
Ich habe Ihnen vorher gesagt, hat geklappt, wir fangen jetzt
dagegen ausgesprochen.
Ja, aber ich meine, ich kann doch so nicht stehen lassen, wenn der Dürr einfach falsche Sachen macht. Wir fordern ein Energiegeld für den Winter von 1.500 Euro. Das würde doch alle Menschen entlasten.
Bitte versuchen.
Ja, aber ich lasse mich hier auch nicht diskreditieren, nichts für ungut, Herr Dürr. Sie haben gerade behauptet, wir würden mit der AfD demonstrieren und wir würden gegen Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern.
Das hat er schon zurückgenommen, das mit.
Nein, aber der Inflationsausgleichsvorschlag von Christa Lindner ist doch von Ihnen mannigfaltig kritisiert worden.
Weil wir kritisieren, dass die Unteren, dass es nur ein Teil der Bevölkerung etwas davon bekommt, aber gerade die es am nötigsten hätten.
Die Mitte der Gesellschaft.
Gerade
die hart arbeiten, kann man so nicht diskreditieren, Frau Mohamed.
Herr Dürr, ich diskreditiere niemanden. Unsere Kritik ist nicht, dass Menschen etwas bekommen. Unsere Kritik ist, dass die es am nötigsten brauchen, eben davon leer ausgehen. Das ist unsere Kritik daran.
Das ist doch
und das ist doch der Fall. Ja, aber die Menschen mit kleinen Einkommen, die wenig Steuern bezahlen, haben davon nichts. Und das kritisieren wir zu Recht. Wir fordern andere Entlastungen, die viel breitere Teile der Bevölkerung profitieren würden davon. Nämlich doch, so, aber gut. Aber
das werden wir an dieser Stelle nicht klären. Nicht
es ging
aufklären
uns können, aber
jetzt
also,
auch darum, Gott, zum Beispiel in den Herbst, in den Winter zu gucken, ob es damit mit Demonstrationen, mit Wutausbrüchen, Wut ist so ein Modewort der Stunde, auch Frau Renner. Haben Sie in Ihrem Leben schon mal demonstriert? Sind Sie schon mal auf die Straße gegangen?
Nein.
Haben Sie es vielleicht vor? Muss ja nicht Montag sein.
Nein, ich werde nicht auf die Straße gehen.
Es ist ein legitimes Recht zu protestieren.
Ja, das weiß ich. Und ich sage auch, wir Deutschen, wir sind wirklich ziemlich hart. Bevor wir auf die Straße gehen, da muss schon ganz viel passieren. Ich persönlich gehe nicht auf die Straße, werde ich auch nicht, aber ich mache meinen Mund auf. Und das, was mir nicht gefällt, da stehe ich zu und das sage ich auch. Wissen Sie, wir haben hier jetzt auch eigentlich eine ganz tolle Runde gehabt. Es ist ja nicht nur, ich vertrete jetzt mal die Rentner und die wirklich wenig Geld haben, aber es betrifft nicht nur die Rentner, es ist auch der Mittelstand und ich sage mal die jungen Leute, die Studierenden. Es sind drei Gruppen, die wirklich hart getroffen sind.
Die müssen Sie jetzt schnell nennen, weil... Gucken Sie mal, da hinten sehen Sie ihn schon, Helge Fuß von den Tagesthemen ist dran. Und wenn Sie wollen, dass ich meinen Job noch behalte, ein bisschen.
Nein, den sollen Sie auch behalten.
Die drei Punkte.
Ja, es ist einfach so, diese drei Reihen, denen müssen wir den Weg aufzeigen. Ich vertrete hier die Senioren und da muss wirklich etwas passieren.
Und das haben Sie ganz wunderbar gemacht und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ich weiß, dass ich... Da kriegen Sie auch Applaus von Ihren Mitdiskutanten. Vielen Dank, Frau Renner. Vielen Dank diese Runde, die mit Herzblut diskutiert hat. Und wir haben manchmal auch gesehen, einfache Lösungen, die auf der Hand liegen, sind nicht die besten. Jetzt gucken wir nach Hamburg zu den Tagesthemen. Guten Abend, Herr Fuß. Was steht denn auf Ihrer Agenda?
Frank Blasberg, wir schauen nach Moskau, wo der russische Inlandsgeheimdienst heute erklärte, er wisse bereits, wer für den tödlichen Autobombenanschlag vom Wochenende verantwortlich ist. Was davon zu halten ist, hören wir gleich auch von unseren Korrespondenten live aus Moskau und Kiew.